Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Gründi. Heute Samstag, den 7. Juni, vertiefen wir folgende Themen. Massive russische Luftschläge in Kharkiv. Darüber reden wir gleich mit SRF-Korrespondent David Nauer, der eben zurückgekehrt ist von der östlichen Frontlinie im Donbass. Dann zu wenig Geld für die humanitäre Nothilfe. Westliche Geldgeber drehen den Geldhahn zu. Und das ausgerechnet jetzt.
We're aiming to help 307 million people this year and we simply don't have the funds to reach all of them.
Wir müssten über 300 Millionen Menschen in Not helfen, aber uns fehlen dafür die Mittel, sagt Tom Fletcher von der UNO-Nothilfeorganisation OCHA. Und Indien will die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sein. Doch in der Lebenswirklichkeit vieler Menschen schlägt sich das nicht nieder. Dazu der Bericht aus der indischen Metropole Mumbai, hier im Echo der Zeit. In der Nacht auf heute hat die russische Armee den Osten der Ukraine und vor allem Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, massiv aus der Luft angegriffen. Nach Behördenangaben sollen dabei 3 Menschen getötet und 21 verletzt worden sein. Daneben wurden auch Ziele im Süden des Landes angegriffen. Die ukrainische Armee spricht von insgesamt 215 Drohnen und Raketen. Auch Gleitbomben kamen dabei zum Einsatz. SRF-Korrespondent David Nauer ist eben erst zurückgekehrt von einer Reise im Osten der Ukraine. Ich habe ihn gefragt, welche Ziele Russland in den letzten Tagen und Stunden angegriffen hat.
Nun, ich weiß nicht von jeder einzelnen Drohne oder Rakete, welches Ziel sie getroffen hat, aber was man sieht ist, dass die Russen sehr regelmäßig zivile Ziele angreifen, vor allem Wohnhäuser, und das haben sie auch in den letzten Tagen gemacht. Seit einiger Zeit sterben auch wieder vermehrt Zivilisten, die in ihren Wohnungen waren, die vielleicht schliefen, und dann schlägt ein russisches Geschoss ein und die Leute sind tot. Man hat schwer den Eindruck, dass diese Angriffe auf zivile Ziele eine bewusste Strategie des Kreml sind. Die Ukraine soll mit Terror aus der Luft demoralisiert und letztlich zur Kapitulation gezwungen werden.
In den Medien wird spekuliert, dass es sich bei den Luftschlägen der letzten Nacht, aber auch schon bei den Luftangriffen auf die Hauptstadt Kiew diese Woche, um die Antwort Moskaus handeln könnte auf die ukrainischen Drohnenangriffe auf die russische Luftwaffe vor einer Woche. Was lässt sich dazu sagen?
Also ich halte die These für falsch, dass Russland mit diesen jüngsten Angriffen quasi Vergeltung übt. Und zwar, weil die Russen ohnehin schon seit Kriegsbeginn systematisch zivile Ziele in der Ukraine angreifen. Und seit mehreren Wochen machen sie das eben verstärkt. Unter anderem, weil sie die Raketen- und Drohnenproduktion massiv hochgefahren haben. Das heißt, die Russen schießen mehr, weil sie schlicht mehr Munition haben. Und ich sehe deswegen da keinen Zusammenhang mit dem spektakulären Angriff der Ukrainer auf Russlands Luftwaffe von vergangener Woche. Ich finde, wer da von Vergeltung spricht, dass einen Zusammenhang herstellt, der geht ein bisschen der Kreml-Propaganda auf den Leim, weil man dann ja quasi impliziert, die russischen Attacken seien in irgendeiner Form legitim, zumal man ja auch sagen muss, die Ukrainer haben eben letzte Woche hochrangige militärische Ziele angegriffen mit ihren Drohnen und nicht Wohnhäuser.
Ich habe es schon erwähnt, Sie haben eben Gebiete an der Ostfront im Donbass besucht. Wie ist die Lage dort?
Die Lage ist sehr schwierig. Die Russen rücken an mehreren Stellen der Front vor. 2 ukrainische Städte, die ich noch vor ein paar Monaten besucht habe, die sind inzwischen so stark unter Beschuss, dass man da also nur noch unter höchster Lebensgefahr hinfahren kann. Die Ukrainer stehen also wirklich unter Druck und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie die ganze Donbass-Region eben im Osten früher oder später verlieren. Jedenfalls lässt die Armeeführung schon massive Verteidigungsanlagen hinter den großen Städten der Region bauen, quasi als Vorsorge, falls der ukrainische Donbass fällt.
Sie konnten auch mit Frontsoldaten sprechen. Wie schildern diese die Lage?
Ja, also erstmal war es wirklich erschütternd, die Gesichter von diesen Männern zu sehen, vor allem von den Infanteristen, die ganz vorne an der Front kämpfen. Man sieht diesen Männern an, dass sie wirklich durch die Hölle gehen, dass sie damit leben, in jedem Moment getötet zu werden. Ich kann mich an einen von ihnen erinnern, der ist so alt wie ich, der sieht aber 20 Jahre älter aus. Und erzählt haben diese Soldaten, dass die Russen wirklich pausenlos angreifen. Russische Soldaten versuchen, in kleinen Stoßtrupps vorzurücken. Meistens werden diese Stoßtrupps von kleinen ukrainischen Drohnen getötet, bevor sie bei den ukrainischen Positionen ankommen. Aber manchmal kommt eben doch ein Russe durch und dann gibt es einen Kampf Mann gegen Mann aus nächster Nähe. Und natürlich setzen auch die Russen Drohnen ein und die ukrainischen Verteidiger, die müssen sich extrem gut verstecken. Einer hat mir gesagt, wer den Kopf rausstreckt und entdeckt wird, der ist tot. Es ist also eine Mischung aus einem hochtechnologischen und einem sehr archaischen Krieg. Es ist wirklich furchtbar.
Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump sind Verhandlungen für einen Waffenstillstand oder gar ein dauerhaftes Einfrieren des Konflikts quasi Dauerthema. Wie sehen das die Soldaten an der Front?
Diese Gespräche, so mein Eindruck, die interessieren eigentlich niemanden an der Front. Ich habe am Montag mich mit mehreren Soldaten getroffen an der Front oder in Frontnähe und die wussten nicht mal, dass an dem Tag in Istanbul Gespräche zwischen Russland und der Ukraine stattgefunden haben. Die Soldaten sagten, dass sie ohnehin nicht an einen Erfolg von Verhandlungen glauben und sie glauben auch, dass der Kreml nur zum Schein verhandelt. Und das ist ja auch naheliegend, wenn man sieht, mit was für einer Wucht die Russen angreifen dort an der Ostfront. Einer der Kämpfer hat es mir so gesagt, sollen sie doch verhandeln, sagte er, bringt eh nichts. Ich mache hier meine Arbeit und meine Arbeit ist, den Feind zu vernichten.
Sagt David Nauer, er berichtet für SRF aus und über die Ukraine. Nun zu Lukas Lüthi, er hat die Nachrichtenübersicht des Tages. Eineinhalb Wochen nach dem Gletschersturz im Walliser Bergdorf Platten im Lötschental kehrt in der Region wieder etwas Normalität ein.
Seit heute Morgen können Touristinnen und Touristen wieder nach Verden, Kippel und Wieler reisen. Die Straßensperre bei Goppenstein wurde aufgehoben. Es sei ein erster Schritt Richtung Normalität, sagt Lötschental Tourismus. Das Tal brauche Touristinnen und Touristen, viele Wanderwege und Restaurants seien geöffnet. Nach wie vor gesperrt ist das Gebiet der verschütteten Gemeinde Platten. Auch Aufräumarbeiten sind beim Schuttkegel weiter nicht möglich. Zu groß sei die Gefahr eines weiteren Abbruchs. Das sagte der regionale Führungsstab auf Anfrage von Radio SRF. Die Banken in der Schweiz sollen krisensicherer werden. Das will der Bundesrat. Er hat dazu gestern diverse Massnahmen präsentiert. Unter anderem soll die UBS ihr Eigenkapital aufstocken, vor allem mit Blick auf ausländische Tochtergesellschaften. Das kritisiert der Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung Marcel Rodner in der Samstagsrundschau von SRF. Er ist ehemaliger Chef der UBS und sagt, Stand heute müsste die UBS ihr Eigenkapital um 25 Milliarden Franken aufstocken und dieses Geld fehle dann auch im Schweizer Geschäft.
Das heisst, bei jedem Entscheid, wo irgendwie Eigenmittel betrifft, wird man sich zweimal überlegen, ob man das machen kann. Und darum ist von mir aus gesehen die Aussage, dass das die Schweiz nicht betrifft, weil es ja die Unterlegung der ausländischen Töchter ist. Ein reines Wunschdenken.
Andere Vorschläge des Bundesrates zur Bankensicherheit begrüßt der Präsident der Bankiervereinigung. So zum Beispiel, dass die Banken künftig Verantwortliche klar benennen müssen. So könne man bei Fehlverhalten gezielt Sanktionen aussprechen. In Lausanne haben am Nachmittag rund 1000 Personen gegen Polizeigewalt demonstriert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Keystone SDA. Eine Rednerin warf demnach der Polizei vor, sie sei rassistisch. Hintergrund ist ein Vorfall vor rund zwei Wochen. Auf einem Polizeiposten in Lausanne war ein 39-jähriger schwarzer Mann verstorben. Laut Polizei wurde er auf den Posten gebracht, weil er sich einer Kontrolle entzogen hatte. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt hat inzwischen eine Untersuchung gegen vier Polizisten eröffnet. In den letzten Jahren sind im Kanton Waadt vier weitere schwarze Männer im Zusammenhang mit Polizeieinsätzen gestorben.
Nun noch zu Meldungen aus dem Ausland. Die EU-Kommission soll Umweltverbände bezahlt haben, damit diese Kampagnen gegen Unternehmen machen und Lobbyarbeit betreiben. Dies mit dem Ziel, die Öffentlichkeit für die Klimapolitik der EU zu gewinnen.
Das berichtet die Welt am Sonntag. Sie habe geheime Verträge einsehen können. Dabei gehe es um Millionenbeträge. Konkret habe die EU-Kommission zum Beispiel mit der NGO Client Earth vereinbart, diese solle deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken. Damit sollte sich das finanzielle und rechtliche Risiko für die Kohlekraftwerkbetreiber erhöhen. Andere Gruppen wiederum sollen Geld bekommen haben für die Beeinflussung von EU-Abgeordneten vor Abstimmungen. Die Verträge stammen laut Welt am Sonntag aus dem Jahr 2022. Die EU-Kommission hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind heute erneut Dutzende Menschen getötet worden. Es kursieren verschiedene Zahlen zu den Todesopfern. Von der palästinensischen Gesundheitsbehörde im Gazastreifen heißt es, es seien bisher am heutigen Samstag bis zu 60 Personen getötet worden bei mehreren israelischen Angriffen. Diese Zahl ist im Verlauf des heutigen Tages gestiegen. Und zum Sport, Tennis. Coco Gauff gewinnt das French Open in Paris zum ersten Mal. Die US-Amerikanerin gewann im Final gegen Arina Sabalenka aus Belarus nach 3 Sätzen.
Und wie entwickelt sich das Pfingstwetter, Lukas Lütti?
Bis in die Nacht hinein gibt es noch einige Regengüsse. Morgen scheint im Norden zeitweise die Sonne und es wird nur noch vereinzelt nass. Mit böigem Westwind gibt es um 20 Grad. Im Süden wird es ziemlich sonnig und bis 28 Grad.
Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Die humanitäre Nothilfe und was es bedeutet, dass die großen Geldgeber der letzten Jahrzehnte nun den Geldhahn zudrehen. Das Technologieunternehmen Logitech und die Probleme, die die US-Zollpolitik der Firma beschert. Der Boulevard Vitale Cattori in Locarno und warum dessen Neugestaltung im Tessin für hitzige Debatten sorgt. Und ein Hinweis noch auf unseren Newsletter. Diesen gibt's jeden Samstagmorgen mit Hörtipps der vergangenen Tage. Vor allem für die, die nicht jede Ausgabe des Echos hören können, aber auch mit Einblicken in den Redaktionsalltag. Wir erklären, wie wir Themen auswählen und zeigen, wie Reportagen und Gespräche entstehen. Abonnieren können Sie den Echo Newsletter auf srf.ch/newsletter. Die humanitäre Nothilfe ist auf einmal selber in Not. Denn die USA, aber auch andere wichtige Geldgeberländer streichen ihre Budgets für humanitäre und Entwicklungshilfe zusammen. Und das hat dramatische Folgen. Denn in den vergangenen Jahrzehnten finanzierten bloß ein gutes halbes Dutzend Länder rund 3/4 der internationalen Nothilfe. Und das rächt sich nun. Fredrik Steiger berichtet.
Die weltweite humanitäre Hilfe hängt ab von einer kleinen Gruppe fast ausschließlich westlicher Länder. Dieses Klumpenrisiko wird nun zur akuten Krise. Finanziert wird die UNO-Organisation für Nothilfe, die OCHA, zu fast 80% von den USA, mit Abstand der größte Financier, gefolgt von Deutschland, der EU, Großbritannien, Japan, Schweden, Saudi-Arabien und Norwegen. Doch nun ziehen sich die USA abrupt zurück. Auch Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, die Schweiz oder Schweden künden Kürzungen an. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hofft, dass diese Entscheidungen rückgängig gemacht werden.
I can only hope that these decisions can be reversed.
Die Chancen sind gering und es spricht wenig dafür, dass sich Guterres' zweite Hoffnung erfüllt, nämlich dass andere Länder in die Bresche springen. Bisher verspricht einzig Norwegen mehr zu zahlen. Es sei völlig offen, wie andere Staaten auf den US-Rückzug reagieren, sagt Samantha Power, die bis zum Amtsantritt von Präsident Donald Trump die riesige US-Hilfsbehörde USAID geleitet hat.
When the US pulls away, it's not clear what those other countries will do. There'll be a collective action problem.
In Genf, dem Weltzentrum der humanitären Hilfe, herrsche Panik, sagte dieser Tage in einer Diskussion Tamam Al-Duat von The New Humanitarian, einer auf humanitäre Fragen und Entwicklung spezialisierten Medienplattform.
The humanitarian sector was boiling with panic at the catastrophic cut in aid by the US administration.
Es heiße nun, humanitäre Organisationen sollten halt die Strukturen verschlanken, Prioritäten setzen, den Geldgeberkreis ausweiten. Doch das tue man seit Jahren. Nun müsse man Nothilfeleistungen rationieren, sich mancherorts zurückziehen. Al-Duat befürchtet den Kollaps des humanitären Systems.
The system will collapse.
Ein konkretes Beispiel nannte er neulich Winnie Byanyama, die Chefin von UNAIDS, einer Behörde, die besonders stark von den US-Kürzungen betroffen ist. Wir werden, warnt sie, einen gewaltigen Anstieg von HIV-Ansteckungen erleben und wieder Todeszahlen wie in den 1990er und den Nullerjahren.
We will see a real surge in this disease. We'll see it come back. And we see people dying the way we saw them in the 90s and in the 2000s.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es gute Gründe für die fast totale Abhängigkeit von westlichen Geldgebern. Der Großteil der nicht-westlichen Welt war arm, also Hilfsempfänger und nicht Spender. Mittlerweile ist die Situation völlig anders. Es gibt auch außerhalb Europas und Nordamerikas wohlhabende Staaten. Gerade die Schwellenländer in der BRICS-Gruppe, zu der China, Russland, Indien oder Brasilien gehören, treten äußerst selbstbewusst auf und reklamieren weltpolitisch mehr Einfluss. Doch das heißt nicht, dass sie mehr Verantwortung übernehmen. Während Russland gar nicht hilft, tut das China punktuell durchaus, so neulich nach dem Erdbeben in Myanmar. Die reichen Golfstaaten wiederum unterstützen vorab muslimische Hilfsbedürftige. Diese Staaten helfen also stark interessenorientiert. Dort, wo sie ihren Einfluss ausbauen wollen, dort, wo ethnische oder religiöse Bande bestehen. Mit neutraler Nothilfe, die sich rein an den humanitären Bedürfnissen orientiert, wie das die UNO oder das IKRK tun, stimmt das nicht überein. Weder der UNO noch Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz gelang es, in bedeutendem Ausmaß Großkonzerne oder Stiftungen als regelmäßige Spender zu gewinnen. Gross ist deshalb die Sorge von IKRK-Generaldirektor Pierre Krähenbühl, dass nach der UNO auch seine Organisation von Washington nicht mehr unterstützt wird.
Gerade in dem Moment, wo das Umfeld so polarisiert ist und Konflikte zunehmen, kommen dann weniger Mittel auf uns zu.
Und Tom Fletcher, der Chef der UNO-Nothilfeorganisation, sagt, die OCHA müsste dieses Jahr 307 Millionen Menschen in Not helfen, doch es fehlten dafür die Mittel.
We're aiming to help 307 million people this year and we simply don't have the funds to reach all of them.
Die Entwicklungshilfe ist seit Jahren umstritten. Die humanitäre Hilfe indes fand bisher breite Unterstützung und ließ sich zwar nicht immer mühelos finanzieren. Damit ist nun Schluss. Die offene politische Frage ist, ob das nun die Akteure in Kriegs- und Katastrophengebieten, ob Regierungen, Milizen oder Terrororganisationen zwingt, selber mehr zu tun, um Not zu lindern, oder ob einfach viel mehr Hilfsbedürftige sterben.
Indien hat sich stolz zur viertgrößten Wirtschaftsmacht der Welt erklärt. Der Subkontinent sei an Japan vorbeigezogen, sagte stellvertretend der Chef des Regierungsthinktanks Niti Aayog. Das wäre ein symbolischer Meilenstein in der Entwicklung Indiens. Allerdings gibt es Zweifel an der Darstellung der indischen Regierung. Selbst der Internationale Währungsfonds hält die Erklärung für verfrüht. Kritische Ökonomen geben außerdem zu bedenken, dass die Größe einer Volkswirtschaft nichts über die Verteilung des Wohlstands und Lebenswirklichkeit der Menschen aussagt. Das zeigt sich gerade am Beispiel Indien. Südasien-Korrespondentin Maren Peters.
Pravin Kumari Adu füllt Wasser in einen Eimer. Es ist 7:30 morgens. Der 38-Jährige ist seit 4 früh auf den Beinen, um die Autos der Reichen in der Wirtschaftsmetropole Mumbai zu waschen. Ich arbeite hart, sagt Kumari Adu. Erst wasche er an 2 verschiedenen Orten Autos, dann verkaufe er Musikinstrumente in einem Geschäft. Mit den 3 Jobs an 6 Tagen pro Woche verdient er umgerechnet 350 Franken im Monat. Kumari Adu schuftet für seine beiden Kinder im weit entfernten Bundesstaat Uttar Pradesh. Sie sollen es einmal besser haben als er. Ist der Autowäscher stolz, dass Indien sich zur drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt erklärt hat? Der Arbeiter lacht. Davon profitieren nur die Reichen, sagt er. Wir haben nichts davon. Die Lebenswirklichkeit von Menschen wie Pravin Kumari Adu sind der Grund, warum viele Ökonomen die reine Größe einer Volkswirtschaft für wenig aussagekräftig halten. Zu den Kritikern gehört auch der renommierte indische Entwicklungsökonom Santosh Mehrotra aus Delhi. The per capita income is what matters. It is not the size of the economy. Was zählt, ist das Einkommen pro Kopf, nicht die Größe der Volkswirtschaft, sagt Mehrotra. Mit Blick auf das Pro-Kopf-Einkommen belege Indien als bevölkerungsreichstes Land der Welt nur Platz 134 von 190 Ländern weltweit. Es sei also zu früh zu feiern. Auch wenn Indien eine der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der Welt ist, verteilt auf die vielen Köpfe bleibt nicht viel übrig. Indiens Pro-Kopf-Einkommen ist im Durchschnitt noch 12-mal niedriger als das japanische. Mehr als 800 Millionen Menschen sind noch von Nahrungsmittelsubventionen abhängig. Und noch fast die Hälfte der indischen Bevölkerung arbeitet informell in der Landwirtschaft, die aber wenig abwirft. In Japan liegt der Anteil unter 10%. Das Problem sei, dass Indien trotz des starken Wirtschaftswachstums viel zu wenig Arbeitsplätze für die wachsende junge Bevölkerung schaffe, sagt Entwicklungsökonom Mirotra. Eigentlich müssten 11 Millionen neue Arbeitsplätze jährlich außerhalb der Landwirtschaft entstehen. Indien schaffe aber nicht einmal die Hälfte. Ein Grund dafür ist die zu wenig entwickelte Industrie. Während China und Japan mit arbeitsintensiver Produktion groß und reich geworden sind, produziert Indien viel zu wenig Mobiltelefone oder Autos selbst. Die vor Jahren von der Regierung Modi gestartete Make in India-Initiative hat kaum gezündet. Dafür ist Indien stark bei IT-Dienstleistungen. Aber IT-Arbeitsplätze schafften keine Arbeit für die Mehrheit der Geringqualifizierten, sagt Ökonom Mirotra. Also Leute wie Autowäscher Previn Kumari Ado. Keine Arbeit, das ist der Grund, warum der Autowäscher nach Mumbai gezogen ist, weit weg von seiner Familie. Dass er trotz harter Arbeit auch in Mumbai wenig verdient, liege am Überangebot an Arbeitskräften, sagt Mirotra.
If the labor market sees excess labor, then employers pay lower wages.
Zu wenig Arbeit für eine wachsende Schar von Arbeitswilligen. Das Überangebot ist der Grund, warum Arbeitgeber die Löhne nicht erhöhen. Diese stagnierten seit 10 Jahren. Gleichzeitig seien die Preise aber kräftig gestiegen. Unter dem Strich haben Menschen wie Previn Kumari Ado bei stagnierenden Löhnen also noch weniger Geld in der Tasche. Während die Wirtschaft Indiens seit Jahren stark wächst, ist auch die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen so stark gestiegen wie in kaum einem anderen Land der Welt. Das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt 40% des Vermögens. Die ärmste Hälfte der Bevölkerung hält dagegen gerade 3% des Gesamtvermögens. Und nur rund 10% der Gesamtbevölkerung gehören zur konsumkräftigen Oberschicht, die sich auch Schweizer Uhren und teure europäische Autos leisten kann. Das sei das Dilemma in Indien, sagt Ökonom Santosh Mirotra. Die Wirtschaft wachse zwar stark, aber gleichzeitig auch die Ungleichheit. Die Profite stiegen, die Löhne nicht, weil es zu viele verzweifelte Arbeitssuchende gibt. Ein Teufelskreis, der das Land am Ende nicht nach vorne bringe. Und darum ist es nicht garantiert, dass die Kinder des Autowäschers Previn Kumari Ado es in ein paar Jahren tatsächlich besser haben werden als er. Selbst wenn die Wirtschaft weiter stark wachsen sollte. Es könnte sein, dass auch sie ihre Chance weit weg von zu Hause suchen müssen, wie ihr Vater.
Im Tessin ist die Viale Gattori innert kürzester Zeit zu einer der wohl bekanntesten Straßen im Kanton geworden. Dieser gerade mal 80 Meter lange Boulevard zwischen dem Bahnhof Locarno Muralto und dem See steht nämlich im Mittelpunkt einer Volksabstimmung. Bei der Vorlage geht es um die Neugestaltung des Bahnhofplatzes und die Neuorganisation des Busverkehrs. Und dieser Busverkehr würde künftig auf diese Viale Gattori umgeleitet. Unter dem Namen Salva Viale Gattori, also rettet die Gattori-Straße, wurde erfolgreich das Referendum ergriffen. Nun entscheidet der ganze Kanton über den Umbaukredit und so auch über die Zukunft von 80 Metern Straße. Tessin-Korrespondent Ivan Santoro hat sich an der Viale Gattori mit Befürworterinnen und Gegnern der Neugestaltung getroffen.
Am Nachmittag ist die Viale Gattori eine ruhige Straße, gesäumt von Palmen mit Parkplätzen auf beiden Seiten. Zwei Cafés, ein Restaurant und einige kleine Geschäfte sind auf diesen knapp 80 Metern angesiedelt. Die Atmosphäre wirkt entspannt. Damit soll es bald vorbei sein, sagt Gianluigi Varini, Mitglied vom Referendumskomitee Salva Viale Gattori.
Andiamo a praticamente ad investire un sacco di milioni a carico dei contribuenti.
Wir sind daran, Millionen von Steuergeldern zu investieren für ein Projekt, das nichts löst, sondern nur mehr Chaos schafft. Denn mit der Neugestaltung des Bahnhofplatzes würde diese Nebenstraße zu einer eigentlichen Busstrecke. Alle 2 bis 3 Minuten würde ein Bus hier durchfahren und den Passanten das Bummeln vergraulen, was den Geschäften hier schaden würde, so Lokalpolitiker Varini.
Se non ci fossero altre possibilità, saremmo i primi a dire.
Wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, wären wir die Ersten, die sagen würden, benutzt diese Straße für den Bus. Aber es gibt ja Alternativen. Deshalb macht es absolut keinen Sinn, diese das schöne Gebiet, das auch aus touristischer Sicht attraktiv ist, zu verändern. Tatsächlich sieht das Projekt vor, den Bahnhof Locarno-Muralto in einen intermodalen Verkehrsknotenpunkt umzuwandeln. Das heißt, die Umgebung des Bahnhofs soll so umgestaltet werden, dass Fußgänger, Velofahrerinnen und Busse Vorrang haben. Diese sollen neu durch den kurzen Boulevard fahren. 250 Busse am Tag seien verkraftbar, meint die Tessiner SP-Kantonsrätin und Projektbefürworterin Cristina Zanini-Barzaghi. Zudem werde der ganze Bereich aufgewertet. Das Projekt sieht große Blumenbeete vor, also insgesamt mehr Grün und weniger Parkplätze. Ich bin überzeugt, die Geschäfte hier laufen gut, weil die Leute direkt vom Bahnhof und zwar zu Fuß kommen. Und gerade viele von denen, die uns zuhören, sind Touristen und die kommen nicht mit dem Auto. Es gehe nicht nur um diese Viale Cattori, sondern um die ganze Umgebung des Bahnhofs, welche zu einer Begegnungszone werde. Fußgänger würden bevorzugt behandelt, der Verkehr entflechtet und so werde der Bahnhof Locarno zu einem attraktiven Umsteigeort auch für ortsunkundige Personen, sprich Touristen, sagt die SP-Politikerin Zanini Barzaghi. Es wird einfacher, den richtigen Bus zu finden, um zum Grotto zu gelangen, ins Centovalli und man kommt auch problemlos ins Zentrum, zum Beispiel fürs Filmfestival. Ohne Orientierungslosigkeit und architektonische Barrieren. Für Gegner Varini ist hingegen klar, die kantonale Politik habe im Parlament ein schlechtes Projekt durchgewunken. Insgesamt 16 Millionen Franken kostet die Umgestaltung. Davon steuert der Kanton 7 Millionen Franken bei. Dagegen wurde erfolgreich das Referendum ergriffen. Wir wollen doch alle das Gleiche, Gegner wie Befürworter. Wir wollen alle einen modernen Verkehrsknotenpunkt. Weshalb aber müssen wir einen wertvollen Platz opfern, wenn wir doch eine Lösung vor Augen hätten? Für die Gegner wäre nämlich die Busumleitung durch die Viale Cattori nicht nötig, dafür eine Fußgängerunterführung und ein neues Parkhaus. Fast 10.000 Unterschriften haben sie gegen den Kredit gesammelt. Deshalb muss nun am 15. Juni die Tessiner Stimmbevölkerung über die Umgestaltung des Locarneser Bahnhofs entscheiden. Die Gegner dürfen hoffen, denn die Chancen, dass die Mehrheit der Bevölkerung von Lugano, Chiasso und Bellinzona den Millionenkredit für ein äußerst umstrittenes und lokales Projekt ablehnt, sind intakt.
Abgestimmt über die Neugestaltung der Viale Cattori wird im Kanton Tessin am kommenden Wochenende. Zum Schluss noch ein Hörtipp. In Mexiko sind um die 200 kriminelle Gruppierungen aktiv. Ihr Geschäft ist der Handel mit Waffen und Drogen. In den Gebieten, welche die Banden kontrollieren, hat der Staat die Macht zum Teil komplett verloren. Die Kartelle wiederum, die bekriegen sich untereinander und darunter leidet vor allem die Bevölkerung. Das Leben unter der Herrschaft und zwischen den Fronten der kriminellen Kartelle in Mexiko, das ist das Thema in der Sendung International, zu hören dieses Wochenende am Radio oder jederzeit als Podcast auf srf.ch/audio. Das war das Echo der Zeit am Samstag, dem 7. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Zita Affentranger, für die Nachrichten Manuel Risi, mein Name Matthias Kündig.
Das ist SRF Musikwelle. Wir wünschen Ihnen ganz einen gemütlichen Samstagabend. Thank you.
didn't make roses grow. If you don't change, someday you'll know the sorrow careless hands that can hold on to love. You brought me joy. Oh, I loved you so.
Begreifliche Wunder geschehen, das sich Tag für Tag viel tausendmal vollzieht. Und doch einzig bleibt, mag es auch noch so oft entstehen, weil das Wunder noch einmal für mich geschieht. Noch einmal darf ich weit in den Saal der Zeiten sehen, weit über den Lebenshorizont vor mir. Noch einmal darf ich an einer Wiege stehen, noch einmal in Demut neige ich mich zu dir. Fahr dein Schiffchen durch ein Meer von Kerzen, sei dein Kurs mit Sternen Staub bestreut. Durch alle Gezeiten soll dich Liebe leiten, mögen dir die Herzen immer zu fliegen wie heute. Mögen dir die Herzen immer zu fliegen wie heute. Es sollen die Steine, die auf deinen Wegen liegen, freundlich, sanft und weich zu deinen Füßen sein. Mög dein Bündel leicht auf deinen Schultern wiegen und sein Fußstapfen dir nie zu groß und nie zu klein. Über allen Straßen sollen Fähnchen für dich wehen und von allen Dächern pfeifen Spatzensymphonien. Blumen sollen auf den Balkons die Köpfe nach dir drehen und den Seraphim, die deinen Wagen ziehen. Fahr dein Schiffchen durch ein Meer von Kerzen, sei dein Kurs mit Sternen Staub bestreut. Durch alle Gezeiten soll dich Liebe leiten, mögen dir die Herzen immer zu fliegen wie heute, mögen dir die Herzen immer zu fliegen wie heute. Immer einen Glückspfennig in einer deiner Taschen, immer einen ruhigen Atemzug im Ziel. Immer voll Vertrauen, doch mit allen Wassern gewaschen, immer eine Handbreit davon unterm Kiel. Dass durch alle Fairness dich ein Schutzengel begleite, dass ein Leuchtfeuer dich füllt mit sicherem Schein. Immer sei ein bester Freund an deiner Seite, ich will gern der Älteste von ihnen sein. Fahr dein Schiffchen durch ein Meer von Kerzen, sei dein Kurs mit Sternen Staub bestreut. Durch alle Gezeiten soll dich Liebe leiten, mögen dir die Herzen immer zu fliegen wie heute, mögen dir die Herzen immer zu fliegen wie heute.
Gefällt Ihnen die Musik, dann freut uns das. Und sonst haben wir ja so viel Verschiedenes, da kommt sicher bald etwas, wo genau Ihren Geschmack trifft. Das ist die SRF Musikwelle am Samstagabend.
ein Wort, bevor ich fahre. Gib mir dein Wort und halt zu mir. Bleib ich auch fort, vielleicht für Jahre. Bin ich in Gedanken doch immer bei dir. Darum weine nicht mehr. Ich komm ja wieder, komm wieder her. Die Ferne mich, fahr ich hinaus, aber rufst du mich, komm ich nach Haus.
C'est une yeux, tu es en vivant, tout perçu, sin quest monde, et bougatian, gagnagit salif, fos plus d'un toi. Veni veia sotat quellas conditions quem li voien lo pobli viver sin quest mund. Perciai garcians troman in lauter erces e picen di dati un point stiei senza
Yeah.
Sie hören die SRF Musikwelle. Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Lara Christen. Im Streit mit US-Präsident Donald Trump hat Milliardär Elon Musk nun mehrere seiner Social-Media-Posts gelöscht. So ist etwa jener nicht mehr sichtbar, in welchem Musk behauptet hatte, dass Trump in den Epstein-Akten vorkomme. Dabei geht es um den Missbrauchsskandal des US-Milliardärs Jeffrey Epstein. Dieser soll zahlreiche Mädchen missbraucht und sie auch prominenten Personen zugeführt haben. Musk hatte auf X behauptet, Trump komme in jenen Akten vor, die unter Verschluss gehalten werden. Das sei auch der Grund, warum sie nicht veröffentlicht würden. Beweise dafür legte Musk nicht vor. Nun hat er den Post gelöscht. Im Lötschental konnten heute mehrere Personen erstmals ihre Häuser am Rande des Schuttkegels besuchen. Anwohner der Weiler Weißenried und Eisten wurden mit dem Helikopter zu ihren Häusern geflogen für eine Stunde. Manfred Ebener vom regionalen Führungsstab.
Dass sie zum Beispiel Geräte ausstecken, also wenn dort irgendwelche Geräte noch angesteckt sind oder Kühltruhen noch voll sind, dass sie diese entleeren können, Hauskehricht, den sie nicht mehr entsorgen konnten auf die Schnelle, dass man das jetzt entsorgt und ihre wichtigsten persönlichen Habseligkeiten holt.
Anderthalb Wochen nach dem Gletschersturz konnten heute auch erstmals wieder Touristinnen und Touristen nach Verden, Kippel und Wieler reisen. Nach wie vor gesperrt ist das Gebiet um Platten. In Rom haben Zehntausende Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen. Die Veranstalter sprachen sogar von 300.000 Teilnehmenden. Angeführt wurde die Demonstration von Oppositionschefin Elly Schlein und dem Chef der Fünf-Sterne-Bewegung Giuseppe Conte. Die Demonstration richtet sich gegen den israelischen Kriegseinsatz in Gaza, aber auch gegen die italienische Regierung. Diese solle Palästina als Staat anerkennen, verlangte Schlein. Ähnlich